Fußballwissen macht Sieger. Lesen Sie die oberösterreichischen Nachrichten, tippen Sie mit beim großen Tippspiel und gewinnen Sie wie ein Profi. Nächtigungen im Hotel Falkensteiner, Napoleon Griller, Freistädter Bier Jahresvorräte, Jack the Ripperl und Pizzamann Gutscheine. Jetzt auf nachrichten.at/tippspiel.
Es ist wieder Zeit für einen Matchplan und damit herzlich willkommen zu einer Spezialfolge der Fußballsendung der Oberösterreichischen Nachrichten, die sich freilich mit der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft beschäftigen wird, aber auch mit dem heimischen Fußball und dem Trainergeschäft. Und dazu freue ich mich sehr, dass Gerald Scheiblinger heute bei uns im Matchplan-Studio ist. Hallo.
Ja, danke für die Einladung.
Herr Scheiblinger, wie geht's?
Ja, grundsätzlich geht's mir gut. War jetzt ein paar Wochen unterwegs bei Trainerkollegen, bei sehr erfolgreichen Trainerkollegen. Habe einiges miterleben dürfen dort vor Ort und bin jetzt da viel bei meiner Familie, was ich sehr genieße. Und ab Donnerstag geht es dann zu meinem Sohn nach Kanada und dann werden wir ein bisschen eine Tour machen durch Amerika und werden sie unter anderem ein Spiel anschauen von der Nationalmannschaft.
Seit 3 Monaten ja vereinslos. Es hat ja die Zeit gegeben bei den Grasshoppers in Zürich. Was bleibt von dieser Zeit? Weil Sie haben zu Beginn schon gesagt, das war ja schon alles sehr riskant.
Ja, es bleibt eine Menge Erfahrung in einem fremden Land, in einer anderen Liga, sage ich mal. Es war interessant, einmal eine andere Liga, andere Spieler, andere Spielweisen kennenzulernen. Die Sprache Englisch im Verein war natürlich eine Herausforderung für uns alle. Wir haben uns gut vorbereitet, dass es auch gut funktioniert. Und dann war es seit langer, langer Zeit wieder einmal eine Freistellung. Und es ist natürlich unangenehm, aber gehört auch dazu, zum Job. Und jetzt habe ich noch Vertrag bis 30.06.27 und schaue jetzt in aller Ruhe nach einer passenden neuen Aufgabe.
Aber riskant, weil es da irgendwie auch um diese Tradition vielleicht geht. Sie haben die Grasshoppers mit Rapid verglichen. Das heißt, ist das irgendwie eine Bürde gewesen auch für die Grasshoppers?
Ja, natürlich. Der Verein lebt sehr viel von der Vergangenheit. Ist immer noch Rekordmeister in der Schweiz, aber der letzte Meistertitel ist schon 20 Jahre zurück. Das heißt, da ist schon viel Zeit vergangen. Und in den letzten beiden Jahren hat man nur über die Relegation, in der Schweiz nennt man das Barasch, den Klassenhalt geschafft und man ist auch zwischendurch sogar mal abgestiegen in die zweite Liga und deswegen kämpft der Verein eigentlich schon seit vielen Jahren mit vielen Problemen, viel Unruhe im Verein und jetzt hat man geglaubt, dass durch Alain Sutter, den neuen Sportdirektor, dann Ruhe einkehrt, aber leider war es doch so ein sehr durchwachsenes Jahr und ich glaube, hat man ein bisschen unterschätzt, sage ich mal, dass der Verein immer noch sehr unruhig ist und deswegen ist es schwer, den in die richtigen Bahnen wieder zu bringen.
Aber mit finanziellen Mitteln kämpft man nicht?
Nein, man kämpft mit finanziellen Mitteln, aber es ist natürlich nicht mehr vergleichbar mit aus früheren Zeiten, wo die besten Spieler aus der Schweiz beim Verein waren, wo einfach Top-Mannschaften unter Vertrag standen und jetzt hat man eine Mannschaft zusammengestellt aus sehr vielen, sehr jungen und unerfahrenen Spielern, die natürlich um einiges weniger kosten. Das ist auch der Weg, sagen wir mal. Man hat 2 Investoren gefunden, die das Ganze bezahlen. Darf man nicht unterschätzen, es kostet trotzdem eine Menge Geld, alleine das Stadion. Der letzte Grund ist ja nur angemietet von Grasshopper Club Zürich und deswegen muss man dankbar sein für so einen Investor. Aber ich glaube, wenn man es vergleicht zu früheren Zeiten, ist man schon um weit weg, auch finanziell.
Ins Cup-Halbfinale sind Sie eingezogen, 30 Spiele in dieser Super League, wie sie heißt, da gab es nur, muss man sagen, 24 Punkte. Sie kennen nicht alle Hintergründe, haben Sie gesagt, nach der Freistellung. Gab es da kein Feedback-Gespräch oder Ähnliches?
Nein, es gab schon ein Feedback-Gespräch, das war sehr gut. Wir sind einen guten auseinandergegangen. Ich denke, als Trainer muss man es dann auch akzeptieren, dass einfach die Entscheidung jetzt nicht nur aus persönlichen Gründen getroffen wird, sondern da ist auch viel Druck von außen, vielleicht sogar innerhalb des Vereins. Ja, das habe ich damit gemeint, dass man das als Trainer dann auch nie erfahren wird. Die genauen Hintergründe sind einmal nicht so wichtig. Fakt ist, dass die Freistellung erfolgt ist, mit dem muss man dann auch umgehen in dem Bereich, wo man arbeitet. Und ja, und deswegen war es natürlich unangenehm, ist klar, so ein Gespräch, aber sehr gutes Gespräch und Alain Sutter und ich haben sie immer gut verstanden und das ist ja nach wie vor so.
Aber grundsätzlich, wir werden des Öfteren über das Wort Kontinuität, glaube ich, sprechen, über das, dass es Zeit braucht. Sie sind irgendwie bekannt geworden als jemand, der eine Mannschaft entwickeln kann. Wenn ich die Frage quasi vorziehe, ist das oft ein bisschen zu kurzsichtig, wenn man sagt, Gerald Scheiblin ist ein Trainer, der vor allem eine Mannschaft weiterentwickeln kann.
Ja, bisher war es immer so. Ich habe, wenn ich bei Vereinen gearbeitet habe, eher längerfristig eine Chance gehabt bei Vereinen. Heißt das nicht, dass ich nur dafür da bin, dass ich Spiele entwickle, aber sicher Stärke von mir. Da braucht es auch Zeit. Das war der Plan in Zürich, dass ich Zeit bekomme, gemeinsam eben mit meinem Trainerteam. Und ich denke, dass wir große Fortschritte gemacht haben. Aber man ist einfach unruhig geworden, ja, wie so oft. Und man hat ja letztendlich dann auch gesehen, dass der Wechsel dann des Trainers ja nicht wirklich was gebracht hat. Ergebnistechnisch ist es dann noch schlechter geworden unter meinem Nachfolger. Und mittlerweile haben wir schon einen zweiten Nachfolger. Also es ist unruhig geblieben, aber trotzdem, wie gesagt, die Entscheidung liegt dann auch nicht bei mir, sondern eben bei anderen Personen. Und das muss man dann auch so nehmen und auch nicht irgendwie persönlich enttäuscht darüber sein oder traurig sein, sondern das ist Teil des Geschäfts sind.
Das heißt eben auch die Situation, dass Sie da den Co-Trainer zum Verein holen, der dann Ihr Nachfolger wird, ist unangenehm, aber gehört dazu.
Es war nicht der Co-Trainer, es war der U21-Trainer, den Gernot Messner auf Wunsch von Alain Sutter zu U21 geholt, weil der Wunsch war eben, dass wir einen österreichischen Trainer holen, der einen ähnlichen Stil von Fußball spielen lässt, dass das eins ist, der Stil von der ersten Mannschaft mit der zweiten Mannschaft. Ich habe dann gewusst, dass der Gernot schon länger nicht unter Vertrag gestanden ist, habe ihn kennengelernt als Konkurrenten und damals im Aufstiegskampf beim GAK und habe ihn als sehr angenehmen Trainerkollegen empfunden und deswegen ist dann der Kontakt zustande gekommen. Habe dann eingeladen nach Zürich zu mir eine Woche, dass ich das Ganze anschauen kann, die ganzen Abläufe. Hat dann auch die Chance bekommen, den Alain Sutter persönlich kennenzulernen und dann hat dann die Aufgabe gereizt, hat das dann dort übernommen, war dann schon ein bisschen komisch, sage ich mal, das Gefühl, dass dann genau der dann, ohne vor das abzusprechen, die Nachfolge antritt von meinem Job. Ich sage auch, es muss nicht unbedingt sein, sowas. Ich glaube, es kann man besser lösen, vor allem menschlich besser lösen. Aber ja, vielleicht auch wieder Learning oder was auch immer. Ich würde das sicher nicht so machen, aber ja, man kennt dann die Leute einfach oder man lernt sie immer besser kennen dann in solchen Situationen. Und am Ende des Tages muss man auch das akzeptieren und mitnehmen und daraus lernen.
Stichwort Lernen, wenn es darum geht, dass Sie gesagt haben, in der Schweiz da ist die Qualität höher, man ist technisch stärker, bessere Einzelspieler, wäre alles andere fast ein bisschen Rückschritt. Also Richtung Österreich zurück wäre ja jetzt nicht das große Learning mehr.
Das darf man nicht falsch verstehen. Ich habe gesagt, dass die Offensivspieler, die Individualisten einfach dort besser sind, weil sie einfach schnellere Spieler haben. Sie haben Spieler, die besser im 1 gegen 1 sind, offensiv. Ich habe aber allerdings auch gesagt, dass die Trainer in Österreich schwerer ausrechenbar sind, sind flexibler im Coaching während eines Spieles. Ich sage, in der österreichischen Bundesliga muss man als Trainer mehr aufpassen, es sind mehr Änderungen auch während des Spiels, muss man aufmerksamer sein. In der Schweiz wird eigentlich durchgängig von der ersten bis zur 90 Minuten eigentlich ohne viel taktische Änderungen gespielt. Und der Fußball ist bei uns einfach viel robuster und intensiver als in der Schweiz, aber rein fußballerisch in Ballbesitz hat die Schweiz einfach bessere Einzelspieler, weil die Ausbildung auch anders ist und auch durch die Besonderheit in der Schweiz mit der französischen, mit dem französischen Teil und mit dem italienischen Teil haben die einfach mehr Spieler, die aus der französischen Ausbildung rauskommen und die haben einfach bessere Fähigkeiten, sagen wir mal, wie unsere jungen Spieler.
Und in der Schweiz, da arbeitet man schon ein bisschen mit härteren Bandagen, vielleicht auch was das Mediengeschäft betrifft. Ich glaube, Sie haben das mitbekommen oder haben das auch irgendwie verspürt. Ich nenne da nur ein Zitat vom Tagesanzeiger, der nach Ihrer Freistellung geschrieben hat, Zitat, auch Ihre Sturheit ist Ihnen zum Verhängnis geworden. Ist das eine andere Nummer dort in der Schweiz?
Nein, es ist keine andere Nummer, die sind auch ahnungslos dort. Ja. Also ich sage mal, wir haben ja dann in den letzten Wochen umgestellt vom 3-4-2-1 auf 4-2-3-1 oder so, also teilweise ja ein 4-3-3 gespielt, das haben aber die Medien nicht mitbekommen, weil ich nicht der Trainer bin, der alles verlautbart über die Medien, was taktisch geändert wird, weil es erstens niemandem was angeht und ich bin ja also nicht der große Verkäufer von meiner Person, sondern versuche einfach mit meiner Mannschaft gut zu arbeiten und das Beste rauszuholen und die Medien, vor allem der Journalist beim Tagesanzeiger hat das halt nicht mitbekommen und hat dann gesagt, dass ich halt nicht runtergegangen bin von der Grundordnung, von der Dreierkette. Ich habe nicht auf Viererkette umgestellt. Wie gesagt, auch mit den Medien bin ich grundsätzlich gut ausgekommen und wenn das seine Meinung ist, hat er wahrscheinlich gut recherchiert, kann damit leben.
Wir bemühen uns jedenfalls hierzulande, das zumindest ausgewogen zu machen. Wir haben auch berichtet darüber, dass Sie bei Sturm Graz im Gespräch stehen, das war Ende Jänner, da haben Sie dann gesagt, der Zeitpunkt, der war nicht passend. Dann kam Mitte März eben diese Freistellung, irgendwie schade?
Im Nachhinein kann man immer sagen, schade, ist klar, wenn ein Verein wie Sturm Graz anfragt, österreichischer Meister oder zweimaliger Meister, dann ist es natürlich immer eine besondere Ehre und auch eine besondere Herausforderung als Trainer, für jeden Trainer dort zu arbeiten. Es waren sehr, sehr gute Gespräche. Wir waren ja nicht zum ersten Mal in Kontakt, es war immer wieder mal Kontakt da zwischen Sturm Graz und mir. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass das ein Verein ist, der mich immer reizt. Es ist nicht nur sportlich, sondern auch von den Leuten dort, die dort arbeiten. Aber es hat einfach nicht gepasst, weil ich mich einfach zu dem Zeitpunkt fürs Ausland entschieden habe. Und wenn ich mich für was entscheide, dann mache ich das halt so 100% und bin dann nicht jemand, der wegläuft, nur weil es vielleicht schwierig ist. Ich bin bei meinen vergangenen Stationen immer meiner Mannschaft, meinem Verein treu geblieben und habe versucht, halt das Beste daraus zu machen. Deswegen hat der Zeitpunkt nicht gepasst und bin damals in der Schweiz geblieben. Was dann sich im Nachhinein rausstellt, kann man halt vorher nicht wissen. Und deswegen bereue ich das nicht, sondern stehe nach wie vor dazu zur Entscheidung. Und ja, vielleicht passt es anders mal.
Genau, das wäre ein Stichwort gewesen, weil Zeitpunkte gibt es viele. Die Statistik sagt, dass es in der österreichischen Bundesliga im Verlauf einer Saison etwa immer die Hälfte der Bundesliga-Trainer erwischt. Das heißt, es kann wirklich einmal schnell gehen, im Herbst vielleicht schon.
Ja, es kann immer schnell gehen. Das ist zum einen ein großer Nachteil als Trainer, wenn du einen Job hast, dass du halt immer gefährdet bist. Von Freitag bis Sonntag, je nach Liga, dass du deinen Job verlierst. Auf der anderen Seite, wenn du ohne Job bist, dann hast du halt die Gewissheit, dass immer wieder Jobs frei werden. Und wenn man dann einmal so länger in dem Trainergeschäft drinnen ist, dann sieht man das auch ein bisschen gelassener, wie vielleicht nur ganz zu Beginn des Geschäfts, ja, wo man so ein bisschen Angst hat so vor der Zukunft, wenn man einen Job verliert. Vor allem, wenn man das während der ersten Trainerstation, wenn das passiert, weil natürlich dann man noch nicht so bekannt ist, weil die Arbeit vielleicht noch nicht so bekannt ist in der Liga. Und deswegen ist es auch wichtig für den Trainer, dass man die erste Station gut und erfolgreich übersteht, sage ich mal, und dass man zeigt, welche Fähigkeiten man hat. Und wenn dann die Leute mehr wissen, was man kann, was man vielleicht nicht kann, wenn man ein gewisses Profil einmal als Trainer sich arbeitet, dann ist es, glaube ich, auch am Markt auch ein bisschen leichter.
Ja, und jetzt am Markt in Österreich, die SV Oberwankrit sucht gerade einen Trainer. Kann man sich da irgendetwas abseits von Sturm Graz vorstellen in Österreich?
Ja, ich denke, in Österreich gibt es viele interessante Vereine und vor allem die SV Ried, denke ich, macht es ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren gut. Ich glaube, es ist einer der wenigen Vereine, der in den letzten Jahrzehnten immer in der ersten oder zweiten Bundesliga gespielt hat. Ist ein sehr stabiler Verein, wo eine sehr breite Sponsorenlandschaft da ist, wo man das Gefühl hat, dass immer alle zusammenhalten im Innviertel. Das zeichnet sich, glaube ich, besonders aus. Wir sind, glaube ich, nicht nervös geworden, wie man im ersten Jahr in der zweiten Liga nicht gleich den Wiederaufstieg geschafft hat. Man hat dann länger gebraucht, hat trotzdem am Trainer festgehalten, hat trotzdem am Sportdirektor festgehalten und das hat sie einfach dann auch bezahlt gemacht und sie haben es dann durch gute Arbeit zurückgezahlt und jetzt hat man ja im ersten Bundesliga-Jahr gesehen, was möglich ist, wenn man dann auch gemeinsam durch schlechtere Zeiten geht und jetzt steht die SVR wieder gut da und denkt, dass sie einfach eine gute Rolle in der Bundesliga spielen werden.
Sie können gern weitere Namen Vereine nennen, wenn ich Sie frage, wenn morgen ein Club dastehen würde, welche Art von Aufgabe würde Sie da reizen?
Ja, mir geht es hauptsächlich um die Menschen im Verein. Wenn man den Eindruck hat, haben zum einen wirklich was drauf. Das heißt, man kann von denen lernen. Es war eine Herausforderung, auch mit denen zusammenzuarbeiten, dass man das Gefühl hat, da geht richtig was weiter. Wenn sie an was glauben, wenn sie selbstbewusst sind, wenn man klare Ziele hat und sich wirklich was zutraut, dann ist es immer interessant. Und dann ist es unabhängig vom Ort oder vom Vereinsnamen, sondern das macht natürlich dann immer Spaß und eine Freude, in so einem Verein zu arbeiten. Und ich denke, in Österreich haben sich viele Vereine gut entwickelt. Vor allem die Vereine, die so in den unteren sechs sind, wenn man jetzt an WSG Tirol denkt, die werden jedes Jahr als Absteiger schon bezeichnet. Immer wieder machen sie eine Top-Arbeit oder der TSV Hartberg, die heuer sogar in die Top 6 gekommen sind. Das freut mich auch für die dort arbeitenden Leute. Denkt man, Sportdirektor Köck, der macht dort eine unfassbar gute Arbeit, weil er mit wenig Budget das Maximum rausholt. Und draußen ja immer wieder spannende Trainer dorthin zu holen. Ich denke mal, nach Silberberger den Semlitsch zu holen, ist für Außenstehende wahrscheinlich ein Risiko. Er hat sich da drüber getraut und hat damit alles richtig gemacht.
Ihren, ich sag mal, Herzensverein wahrscheinlich, den FC Blau-Weiß Linz, hat erwischt, abgestiegen. Wie schwer wird es ganz allgemein für einen Verein, da gleich wieder nach oben zu kommen?
Ja, ich glaube, dass die Phase jetzt wichtig ist. Es gibt natürlich nach dem Abstieg unmittelbar danach einmal die Phase, wo man traurig ist, wo man enttäuscht ist, wo man vielleicht auch gar nicht die Energie hat, wieder nach vorne zu schauen. Aber natürlich die Aufgabe ist, gleich wieder den Blick nach vorne zu richten. Aber ich glaube, ein paar Tage muss man sich einfach auch Zeit geben, um wieder Kräfte zu sammeln, um dann ja, zu überlegen, mit welchen Personen macht man weiter, wer hat die Kraft, wer hat die Energie, wer hat auch den Glaube daran, dass es wieder aufwärts geht. Und ich denke, die Phase ist jetzt vorüber bei Blau-Weiß Linz. Man hat sich entschieden, mit denselben Personen den Weg weiterzugehen. Und jetzt heißt es einfach, dass man eine schlagkräftige Mannschaft formt für die zweite Liga. Das ist eine Mammutaufgabe, weil man muss jetzt einmal mit den eigenen Spielern reden, auch die unter Vertrag sind, ob sie auch daran glauben, dass sie dann die Kraft haben im neuen Jahr, dass man erfolgreich Fußball spielt. Dann gilt es einfach, die zweite Liga abzugrasen, die Regionalligen abzugrasen, dass man spannende Spieler wieder zu Blau-Weiß holt. Das war immer der Weg. Da steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Es ist jetzt nicht nur am Telefon, sondern da muss man Spieler kennen und Fähigkeiten kennen, Stärken, Schwächen. Und das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist monatelange Arbeit, die muss vorbereitet werden. Und dann kann man, oder dann hat man die Chance zumindest, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Ich denke, Blau-Weiß ist ein Verein auch in der zweiten Liga, der spannend ist für viele Spieler. Ein tolles Stadion, eine super Stimmung im Stadion. Finanziell als Zweitligist stehen sie top da. Also ich denke, dass sie sicher das höchste Budget aber das höchste Budget in der Liga haben. Das heißt, von dem her ist ein Wiederaufstieg wahrscheinlich möglich. Aber man darf es nicht unterschätzen. Ich hoffe natürlich, dass es gelingt.
Sie haben es gesagt, Blau-Weiß bleibt dem Trainer, dem Sportdirektor treu. Jetzt kommt, glaube ich, jemand zusätzlich für den Bereich Scouting. Aber auch der Kader wird sich massiv ändern. Und da sind wir ja vielleicht auch schon beim anderen Extrem, beim LASK. Die werden Meister. Und auch da ist jetzt irgendwie die Gefahr relativ groß, dass sich trotz auch der Chance auf eine Champions League sehr viele Spieler verabschieden werden. Ist das irgendwie ja das Übel der österreichischen Bundesliga, dass sich ob im Abstieg oder im Meisterfall schnell die Spieler verabschieden?
Ja, es ist der Fluch des Erfolgs. Ja. Wenn man halt sehr gut performt, dann werden natürlich andere Vereine aufmerksam auf Spieler, auf Trainer. Dann muss man das als Verein, auf das muss man vorbereitet sein. Ich denke, dass der LASK lange Zeit vom Meister nicht mehr geträumt hat. Dann hat sich aber schon angebahnt durch die Verpflichtung vom Didi Kübauer, der einfach eine sehr, sehr gute Arbeit dort gemacht hat, hat die Mannschaft wieder in die Richtung gelenkt, was sie ja imstande sind zu leisten. Und dann denke ich schon, dass der LASK intern sich schon vorbereitet hat auf das Szenario. Ich denke, dass viele Spieler beim LASK bleiben wollen, weil es einfach ein Verein ist, der top aufgestellt ist und jetzt auch nach sehr vielen Jahren endlich auch den großen Erfolg dann feiern durfte. Und ich glaube, das ist schon sehr spannend, da ist aber beim Last zu bleiben. Und wenn man 3-4 Spiele verliert, dann ist das normal in dem Geschäft. Ich denke aber, dass der LASK gut vorbereitet ist und dass auch viele neue Spieler zum Verein kommen werden. Und frisches Blut tut nie schlecht, sage ich mal, und schadet nicht. Und deswegen mache ich mir da jetzt keine Sorgen. Sie machen einfach wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit.
Ja, einen können Sie wahrscheinlich nicht ersetzen, das ist Sascha Kalajdzic. Wie groß ist Ihre persönliche Vorfreude auf die Fußball-WM?
Ja, es ist natürlich eine große Freude, nur dazu, wenn Österreich voll mit dabei ist. Und ich denke, sie haben sich ja gut vorbereitet. Ich denke, gestern hat man nämlich gesehen, zweite Halbzeit, dass man von der Bank Topspieler in die Mannschaft bringen kann, wo es wirklich auch nochmal was passiert, wo neue Impulse gesetzt werden. Sascha Kalajdzic hat beim LASK, denke ich, ein super Jahr gehabt, hat auch die Zeit gehabt, sich dort zu entwickeln, hat nicht den Druck gehabt, den er vielleicht in der deutschen Bundesliga gehabt hätte, sondern hat dort eine Zeit gehabt, sage ich mal, die Zeit bekommen, dass er seinen Körper so weiterentwickelt, dass er eben alles wieder Topleistungen bringen kann, über 90 Minuten. Und er hat gestern, denke ich, war ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft beim Nationalteam. So ein Spieler ist für den LASK einfach nicht zu ersetzen, aber ich glaube, dass man das eher so sehen muss, ist ein dankbar sein, jetzt den Spieler beim LASK gehabt zu haben. Es war, glaube ich, ein wichtiger Faktor für den Meistertitel und haben es profitiert davon. Und ich glaube, dass beide Seiten gewusst haben, wann das erfolgreich läuft. Und es war ja der Wunsch, dass dann die Wege auch wieder trennen.
Ja, ich glaube, wir sind uns einig, die Euphorie, die Vorfreude auf diese Fußball-Weltmeisterschaft ist groß, aber man glaubt es kaum, es gibt auch Menschen, die sich nicht wirklich dafür interessieren und auch kritische Stimmen gibt es.
Wie ausführlich wirst du die WM verfolgen?
Gar nicht. Ich werde die komplett verfolgen, weil ich bin ein richtiger Fußballfan.
Geht es wahrscheinlich zeitlich nicht aus, dadurch, dass es auf Übersee ist?
Ziemlich ausführlich.
Also aktiv sein am Fernsehen eher nicht.
Kommt natürlich darauf an, wann genau gespielt wird. Also um 4 Uhr in der Früh werde ich nicht aufstehen.
Was sind da so besonders relevante Spiele für dich?
Halbfinale, Finale sind die wichtigsten Spiele, finde ich.
Also wo Österreich mitspielt.
Ich kann da nicht einmal sagen, wer gegeneinander spielt.
Was für Rolle spielt da die aktuelle politische Lage und vielleicht auch die Anstoßzeiten?
Naja, es ist die ganze Europäer-Katastrophe natürlich, mitten in der Nacht muss die besten Spiele anschauen.
Die meisten Spiele beginnen, glaube ich, 3 Uhr, 4 Uhr früh oder so.
Also der Fakt, dass es in den USA bzw. in Mexiko stattfindet, finde ich ein bisschen schwierig. Ich finde, hätte man nicht machen sollen. Also ich finde, da wäre schon Europa irgendwie angebrachter gewesen.
Zumindest mit der aktuellen Politik in USA, da ist ein guter Grund, um das nicht unbedingt zu verfolgen. Ne?
Also ich würde sicher nicht jetzt zur Zeit nach Amerika fahren, nur dass ich mir diese Fußball-WM anschaue, einfach aus ideologischen Gründen.
Würdest du deswegen die WM in einer gewissen Art und Weise boykottieren?
Nein, das würde ich nicht. Also ich finde, es ist immer nur Sport und das darf auch sein und es irgendwie vereint ja die Menschen. Also das will ich nicht machen.
Ja, das sowieso, ja. Deswegen nur die Ergebnisse, ja, aber aktiv schauen nicht. Ja.
Da bin ich doch zu patriotisch, dass man sich vielleicht noch 1-2 Spiele anschaut. Aber wie gesagt, ich bin generell nicht fußballaffin, aber solche Highlights schaue ich mir dann vielleicht doch an.
Ja, wir kennen die Kritik am Weltfußball an der FIFA und die wird gefühlt immer in Wellen lauter. 2018 Russland, 22 Katar, jetzt in den USA, in Kanada und Mexiko. Unter welchem Stern steht diese Fußball-WM?
Ja, grundsätzlich schon unter einem sehr guten Stern, weil ich denke, es gibt schon viel mehr Leute, die sich darauf freuen. Es gibt natürlich auch immer Kritiker bei jedem Thema. Das ist ja gut so, dass das auch kritisch betrachtet wird. Es ist sicher nicht alles gut, was passiert auf der ganzen Welt. Hat aber nicht nur, glaube ich, die USA als Schuld. Und trotzdem, ja, sollte man sich jetzt auf ein großes Sportereignis freuen, wo viele Leute sich begeistern können, wo viele Leute Freude haben und denke, dass es ein wirtschaftlicher großer Faktor mittlerweile ist, so eine Großveranstaltung. Ich hoffe nur, dass die Sicherheit besteht für die Leute, die dort vor Ort sind, dass es wirklich ein Fußballfest sein kann. Und dass vor allem der Fußball ja ganz eng verbunden ist mit einem wirtschaftlichen Faktor, ist bekannt, sonst wäre vieles nicht möglich. Also man darf nicht nur sich die Rosinen rauspicken aus dem Ganzen, sondern muss eben das im Gesamten betrachten. Und ich persönlich freue mich schon riesig auf die WM.
Es wird ein riesiges Fest. Sportlich 48 Teams. Was prophezeien Sie da, was die Attraktivität dieser Begegnungen betrifft?
Ja, zum einen lernt man neue Mannschaften kennen und es wird sicher interessant, wie sie gewisse Mannschaften schlagen. Ich glaube, für viele Länder ist es zum ersten Mal, dass sie bei so einer WM dabei sind. Das heißt, man bringt neue Leute dann zu dem Sport, die sie dann auch wieder begeistern. Das ist sehr positiv. Trotzdem muss man, glaube ich, aufpassen, dass das dann nicht ja, von der Qualität dann einfach irgendwann schon mal darunter leidet. Ich denke jetzt, früher war Qualifikation für eine Weltmeisterschaft schon schwieriger oder sich ja für ein Achtelfinale zu qualifizieren. Jetzt reicht wahrscheinlich der dritte Platz von vier. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr so der ganz große Erfolg, wenn man eine Runde weiterkommt. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Es sollte schon noch was Besonderes sein, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein. Aber natürlich vor allem für die kleinen Länder ist es einfach eine Riesenchance, sie zu präsentieren. Und von dem her ist es auch eher positiv. Ja.
Und für unser kleines Land Österreich ist es da irgendwie außergewöhnlich, dass wir quasi, wir haben über Sascha Kalajdzic gesprochen, aber sonst quasi niemanden haben, der im Inland beschäftigt ist?
Ja, zeigt, dass wir einfach viele Spiele im Ausland haben, dass viele Spieler im Ausland eine sehr gute Rolle spielen und das ist ja für das Nationalteam sehr, sehr gut und auch für den österreichischen Fußball. Die österreichische Liga hat vor allem die Spitzenvereine jetzt in den letzten 2-3 Jahren schon ein bisschen an Qualität verloren. Man sieht es an den Spielen, die Kleinen haben aufgeholt, es ist eine sehr, sehr ausgeglichene Liga. Du kannst bei gewissen Spielen einfach überhaupt nicht mehr sagen, wer Sieger vom Platz geht. Das hat sich schon eher nach unten, sage ich mal, entwickelt, das Niveau. Aber trotzdem denke ich, muss man das auch einmal zulassen, muss auch den Spitzenvereinen wie Red Bull Salzburg, die jahrelang auf Top-Niveau gespielt haben, das auch einmal, ja, einmal, wie soll ich sagen, das passiert einfach einmal, dass ein Umbruch stattfindet. Auch da sind wichtige Leute vom Verein weggegangen. Das dauert dann eine Zeit, so ein Umbruch. Und ich denke, dass Red Bull ist auch in der neuen Saison wieder ein anderes Gesicht zeigen wird. Und dann wird auch die Spitze im österreichischen Fußball wieder mehr Qualität aufweisen.
Aber dieser Appell von Seiten des ÖFBs, wenn es heißt, junge Spieler einzusetzen in Kampfmannschaften in der Bundesliga, das ist einfach fast schwer umzusetzen, weil es vor allem um den schnellen Erfolg geht.
Ja, das ist immer so, aber das war früher so und das wird sich ja nie ändern. Es geht immer um den schnellen Erfolg im Probefußball, weil du kannst ja nicht sagen, wir haben ewig Zeit, damit wir irgendwann einmal ein Spiel gewinnen. Das will aber niemand. Der Sponsor will es nicht, der Zuschauer will es nicht, der Trainer will es nicht, auch die Spieler nicht. Also ich denke, junge Spieler, denen muss man auch mehr zutrauen. Einen jungen Spieler kann ich mal von Anfang an spielen lassen oder mal mehrere Spiele geben, eine Chance, weil die älteren Spieler sind ja auch nicht immer gut. Also so ist es ja auch nicht. Also ich glaube, man muss den jungen Menschen allgemein aber was zutrauen und die geben das auch oft zurück. Und es gibt ja viele Beispiele für junge Spieler, die immer wieder zeigen, dass man sich auf sie verlassen kann. Also ich denke, die Jugend, da sollte man nicht schlecht reden, sondern man sollte ihnen auch vertrauen, man sollte ihnen eine gute Chance geben und sie trauen es dann immer wieder zurück.
Was trauen Sie denn Österreich zu bei dieser WM, wenn wir es chronologisch angehen? Jordanien, Argentinien, Algerien. Sebastian Brödl, das nur als Einwurf, der hat gesagt, es ist ein bisschen eine gefährliche Gruppe, gar nicht so leicht.
Ja, die Frage ist, welche Gruppe hat er sich gewünscht, dass es nicht gefährlich ist? Es ist bei einer WM, wenn du aus Österreich hinfährst, ist es immer gefährlich. Und trotzdem denke ich, dass wir als Österreicher selbstbewusst auftreten können und schon sagen können, dass wir gegen Jordanien und gegen Algerien einfach als leichter Favorit in das Spiel gehen. Man muss aber schon berücksichtigen, dass die Temperaturen eine große Herausforderung werden. Es gilt, den Auftakt einfach erfolgreich zu gestalten. Also der Auftakt wird enorm wichtig. Das erste Spiel gegen Jordanien, wenn man da mit einem Sieg reinstartet, denke ich, dann wird es einfach ein gutes Gefühl gemacht für die nächsten beiden Gruppenspiele, weil Argentinien, sage ich mal, wird dann ein Gegner, wo man nur gewinnen kann. Und da wäre es gut, wenn man schon 3 Punkte am Konto hat. weil das letzte Spiel soll dann nicht so stattfinden, dass man unbedingt gewinnen muss, um eine Chance zu haben. Deswegen wird Jordanien wichtig. Ich denke, der Aufstieg wird erwartet. So selbstbewusst sind wir mittlerweile. Das ist ja ein Schritt, den wir gemacht haben als Nationalteam. Und zutrauen tue ich den Österreichern vieles. Also ich denke, wir brauchen uns nicht verstecken, wir brauchen ein bisschen Glück. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man auch da den jungen Spielern eine Chance gibt, wenn sie vielleicht aktuell einfach besser sind als routinierte Spieler. Und da haben wir aber mit dem Ralf Rangnick einen sehr erfahrenen Trainer, der natürlich schon schaut, dass die Routiniers eine wichtige Rolle einnehmen. Aber ich glaube, er ist ein Trainer, der bekannt ist für also sehr erfolgreich arbeitet und am Ende dann wieder immer die Elf aufstellen, die dann auch an dem Tag seiner Meinung nach die beste Elf sind für einen Erfolg. Und deswegen vertraue ich da voll und ganz am Ralf Rangnick, dass er die richtige Mischung finden wird.
Ja, aber Sie haben sicher auch eine eigene Meinung. Sie haben das Tunesien-Match geschaut. Jetzt wird ein bisschen diskutiert mit dem Ausfall von Christoph Baumgartner. Muss man da jemanden ersetzen? Die zweite Halbzeit war sehr viel besser. Wenn Sie sich das Spiel zu Hause so ansehen, grübeln Sie ein bisschen über Ihre eigene persönliche Startelf?
Ja, ich glaube, das ist ja das Spannende, dass jeder seine Startelf im Kopf hat. Ich denke, dass der Kevin Dunn so hervorragend gemacht hat gestern. Der hat, glaube ich, sehr viel Erfahrung also gesammelt in England, war jetzt da im Abstiegskampf am Ende auch dann dabei. Immer wieder in der Startelf von Tottenham, hat sich da durchgesetzt auf höchster Ebene, sage ich mal. Ein extrem guter Spieler, der noch, glaube ich, eine sehr, sehr große Karriere vor sich hat. Und ich glaube auch Sascha Kalajdzic hat es top gemacht, wie er ins Spiel gekommen ist. Ja, ich glaube, wir haben schon ein sehr, sehr gutes Team und trotzdem ist das Gerüst Führungsspieler wie Alaba, wie Arnautovic sind natürlich wichtig. Ob das dann immer von Beginn weg sein muss, wird man schauen. Aber wie gesagt, wir haben einen Teamchef, der so viel Erfahrung hat und auf höchster Ebene, sage ich mal, schon gearbeitet hat. Und deswegen können wir da mit einem sehr guten Gefühl reingehen.
Abschließend Weltmeister wird?
Meiner Meinung nach Frankreich, weil es einfach eine Mannschaft ist, die keine Schwächen aufweist, hat Top-Spieler in den Reihen, sehr erfahrenen Trainer, haben auf dem Niveau schon gezeigt, dass sie einfach solche Turniere gewinnen können und deswegen glaube ich, dass Frankreich und wenn nicht Frankreich, dann traust du Ancelotti mit Brasilien zu.
Wow, ich dachte, es kommt nichts außerhalb von Europa.
Nein, ich glaube, dass gerade bei den Temperaturen Nicht-Europäer gute Chance haben, dass sie mit den klimatischen Bedingungen, sage ich mal, dann vielleicht besser umgehen können. Und ja, Brasilien ist sowieso ein fußballverrücktes Land. Das Jahr hat schon, glaube ich, gefreut auf die WM. Und ja, vielleicht wird es auch wieder mal Zeit, dass Brasilien Weltmeister wird.
Herr Scheiblinger, ich bedanke mich für dieses sehr, sehr schöne, interessante Gespräch. Danke für den Besuch.
Danke sehr, hat gefreut.
Und Ihnen sage ich danke fürs Zusehen. Das war eine Spezial-Matchplan-Folge zur anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft mit Gerald Scheiblinger. Bis zum nächsten Mal.